Das Thema der heutigen Predigt reiht sich noch ein in die zurückliegende Woche. Sexualität war so das Thema. Wir haben entdeckt, dass da eine gewaltige Fülle mit diesem Thema verbunden ist. Dass es nicht so ausgelöst ist aus dem Leben, dass es sehr stark auch in unsere Familien hineingreift. Und zwar nicht nur die Sexualität, die wir als Eheleute leben, sondern auch die überkommenen Gewohnheiten unserer Väter und Vorväter prägen unser Leben mit. Und gestern habe ich gefragt, was wir denn noch dazu nehmen sollten für den heutigen Tag, welchen Aspekt, weil ich gerne dann einige Geschichten, also Familiengeschichten da aus der Bibel dazu als Predigtgrundlage haben möchte. Und da war der Wunsch gewesen, doch mal Beispiele zu sagen, wo das gelingt. Und spontan fällt mir dann nicht so gewaltig viel ein, wie viele Berichte von gelingender Sexualität in der Bibel beschrieben sind. Das bedeutet aber nicht, dass es das nicht gäbe. Sondern ich denke, es ist so wie bei uns im Leben auch, dass wir über das Gute eher weniger reden, sondern dass wir das voraussetzen, dass das da ist. Ob das so ist, werden wir nachher gleich untersuchen. Es dürfen die kleineren Kinder zur Kinderstunde erst nach Hause gehen. Ich habe also einige Beispiele aus dem Alten Testament zusammengefunden, die ich heute vorstellen möchte. Und wie immer, es wird aus jeder Geschichte auch so ein Stückchen ein Fazit geben, so eine Art Merkvers. Wer also sein Schreibzeug dabei hat, der sollte das benutzen. Die erste Stelle ist aus dem 1. Mosebuch, Kapitel 25. Kapitel 26. Da lesen wir im Vers 6. Und Isaak blieb in Gerar. Und die Männer des Ortes erkundigten sich nach seiner Frau. Und er sprach, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, meine Frau, indem er dachte, die Männer des Ortes möchten mich sonst töten wegen Rebekka, denn sie ist schön von Ansehen. Und es geschah, als er längere Zeit dort gewesen war, da blickte Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und er sah und siehe, Isaak scherzte mit Rebekka, seiner Frau. Da rief Abimelech den Isaak und sprach, siehe, fürwahr, sie ist deine Frau. Und wie hast du gesagt, sie ist meine Schwester? Und Isaak sprach zu ihm, weil ich mir sagte, dass ich nicht sterbe ihretwegen. Und Abimelech sprach, was hast du uns da getan? Wenig fehlte, so hätte einer aus dem Volk bei deiner Frau gelegen. Und du hättest eine Schuld über uns gebracht. Und Abimelech gebot allem Volk und sprach, wer diesen Mann und seine Frau antastet, soll gewisslich getötet werden. Beispiel Nummer 1. Welche Informationen über Sexualität haben wir hier? Spontan sehe ich 3. Ja, das ist eine dieser drei.
Im Vers 6 wird Isaak, also so blieb Isaak in Gerar, also er sieht bei seiner Frau.
Ja, logisch. Also das, die stammt ja nicht von dort, die hat er mitgebracht. Das ist es nicht. Das ist eine Folge. Erstmal ganz nüchterne Informationen, ja?
Sie war sehr anmutig.
Richtig. Und ihr Mann wusste das. Und er hat es gewürdigt. Biblisch gelungene Sexualität beginnt damit, dass ein Mann die Schönheit seiner Frau wahrnimmt und würdigt. Dass er dann, oder dass er dabei auch Fehler machen kann, denn das Wissen um die Schönheit von Rebekka hat ihn ja zu einem schwerwiegenden Fehler verführt. Dass er meinte, ja, ist ihretwegen in Gefahr, und wenn er sie als Schwester ausgibt, dann hilft ihm selber das. Das sei mal dahingestellt. Im Vorfeld ist deutlich, dass eine schöne Frau gewürdigt werden muss. Ich sage das mal ganz direkt. Gelungene Sexualität sieht nicht so aus, dass man seine Frau beschläft oder einfach über sie wegsteigt und sich dann abreagiert hat. Sondern gelungene Sexualität braucht als Voraussetzung die Wertschätzung. Zweitens. Das war schon gesagt. Wertschätzung in der Ehe sucht einen Ausdruck. Und das könnte man oder kann man übersetzen mit Herzen, Kosen, Necken. Auch das ist eben gerade nicht der blanke Akt, sondern Sexualität baut sich über diesen Stufen auf. Und zwar wirklich biblisch gewollte, gelungene Sexualität. Und wir haben mit Isaak und Rebekka tatsächlich eines der recht wenigen Paare, wo das mal beschrieben ist. Wahrnehmung der anderen Persönlichkeit. Ich habe eben noch ein langes Telefonat geführt mit einer Frau, die darunter seit Jahren leidet, dass ihr Mann nicht fähig ist, ihre Persönlichkeit wahrzunehmen. Ich kenne die Geschichte dieser Ehe. Der Mann kommt aus einer Horrorfamilie. Der Vater hat die Mutter verlassen, nachdem die Abtreibung nicht funktioniert hat. Der Vater Alkoholiker, die Mutter Alkoholiker, der Stiefvater in grausamer, tyrannischer Säufer, der dann diesen Jungen von klein an gequält hat. Die Mutter hat versucht, ihn noch und auch die größere Schwester umzubringen durch Vernachlässigung. Die sind einfach nicht gestorben, jedenfalls nicht in der Wochenfrist, wo sie als ganz Kleine zurückgelassen hatte. Und dieser Mann hat niemals in seinem Leben irgendwas Angenehmes gehabt. Er hat überlebt. Er sieht übrigens, also es ist ausgesprochen gut aus, man würde ihm das nicht auf den ersten Blick ansehen und auch nicht auf den zweiten. Aber er ist bis auf den heutigen Tag unfähig, Wertschätzung zu zeigen oder irgend im Ansatz auch etwas an Zuwendung zu geben, was der Frau oder den Kindern das Leben ermöglicht hat. Die Frau hat mehr oder minder den Mann immer beschlafen, davon ist er schwanger geworden. Sie hat es so beschrieben, er hat also gearbeitet, aber ist in seiner ganzen Person so stumpf, dass er buchstäblich über den Sex eingeschlafen ist. Sie hat sich dann immer irgendwann von ihm runtergeholt. Also, ich sage das mal als Beispiel, wie krass solche Dinge sein können, dass die Würdigung der anderen Person fehlt. Und darüber ist die ganze Familie buchstäblich verrückt geworden. Ich denke nicht, dass es eine Frage der Schuld ist, die man dem Mann anlasten muss. Noch am ehesten der Frau, dass sie, wenn sie erkennt, dass der Mann, den sie meint zu lieben, überhaupt keine Resonanzfähigkeit hat dafür und damit auch die Beziehungsfähigkeit grundsätzlich fehlt, dass sie dann trotzdem eine Ehe zu führen versucht, als ob das irgendwie herzustellen sei. Und das ist nicht ein Einzelfall. Ich kenne also mehrere Dutzend christliche Ehen, die ungefähr nach demselben Muster abgelaufen sind. Schwer gestörte Männer, persönlichkeitsgestörte, grausame, gewalttätige, teilweise besessene, teilweise schwerst psychisch kranke, wo auf irgendeine Weise solche Sache sich abgespielt hat. Und die Beziehung scheitert. Weil das Einfachste, die Basis des Miteinanders, nämlich die Wertschätzung der anderen Person fehlt. Und wir brauchen uns nichts vormachen, auch in einer christlichen Ehe, wenn das nicht Raum hat und wenn das nicht praktisch geübt wird oder wo das nach Jahren selbst gelungener Beziehung anfängt vernachlässigt zu werden, ist eine Ehe im Kern immer gefährdet. Und eine Familie in ihrer Existenz gefährdet, wenn wir nicht Wertschätzung haben, und das ist tatsächlich eine Fähigkeit, das zu sehen. Es gibt Menschen, die sind für Schönheit unempfänglich, sehr unterschiedlich. Es gibt, man kann es nicht sagen, der kommt aus dem Milieu. Es gibt Leute, die kommen aus schwierigsten Verhältnissen und haben trotzdem die Sehnsucht danach. Und es gibt Menschen, die haben vergleichsweise alles und die sind innerlich abgestumpft, in ihrem Geist wie tot. Und so jemand muss man dann als beziehungsgestört und unter Umständen als beziehungsunfähig erkennen, anerkennen. Und es ist eine völlige Überschätzung, wenn man sagt, ich liebe den mal so, dass das alles in Ordnung geht. Da gilt das, was wir gestern Abend gelesen haben, wer bist du, oh Mann, dass du die Frau, oder wer bist du, Frau, dass du den Mann retten könntest. Wenn ein Mensch, der so zerstört ist, sich zu Jesus Christus wendet und dort seine Hilfe sucht, kann er genesen. Wenn er das nicht tut, kann zwischenmenschliche Liebe noch so drüber geschüttet werden, es wird in ihm keinen Boden finden, keine Wurzel, wo das aufgenommen wird. Und dieser zweite Aspekt, der dazukommt, nämlich, dass dann, in dem Fall der Mann, und ich denke, das ist wirklich Aufgabe des Mannes, ist seine Frau zu Herzen, gehört ebenfalls zwingend zu einer gelingenden oder gelungenen Form von Sexualität. Wenn ich den anderen in seiner Schönheit und in seinen Möglichkeiten und Bedürfnissen wahrnehme, dann muss ich dieser Wahrnehmung Ausdruck verleihen. Und dann muss ich spätestens dort wach werden, wenn der andere das nicht annehmen kann. Auch das ist ein schwerwiegendes Ehehindernis oder Hemmnis. Wenn ein Mensch Zuwendung nicht annehmen kann. Das geht bei einfachen Sachen los. Zu schenken. Und der andere freut sich nicht. Es wird oft als Kriterium der Zuneigung gerechnet, ob jemand etwas schenkt. Auch viel stärkeres Kriterium über die Beziehungsfähigkeit ist, ob jemand Geschenk annehmen kann. Es gibt viele Menschen, die wünschen sich, dass ihr potenzieller Partner ihnen etwas schenkt und sind enttäuscht, wenn er das nicht macht. Aber das ist nicht so entscheidend, als wenn jemand Zuwendung, sei es körperlicher Art, sei es seelisch, geist, derartiger Art, sei es kommunikativer Art, sei es sexueller Art, nicht annehmen kann. Das ist ebenfalls ein Hemmnis. Und das dritte Kriterium an Sexualität, was wir in diesem Abschnitt finden, ist, sagt das, ja.
Nein, dass die Frau entdeckt wird von einem anderen.
Das ist das Risiko. Ja, ich sage es also jetzt positiv.
Ja,
gelungene Sexualität braucht einen geschützten und definierten Rahmen. Wenn das nicht ist, wird nämlich ein anderer die Frau entdecken. Genau das ist es. Es wird so kommen, wenn ein Mann die Schönheit einer Frau, ich nenne das jetzt mal einer Frau, wahrnimmt. Und wenn er auch seiner Zuneigung Ausdruck gibt, ist das trotzdem noch nicht gesichert. Es könnte nämlich ein anderer hineingehen. Erst wenn ein definierter Schutzraum geboten ist, dann kann sich das entfalten. Und der definierte Schutzraum ist die legitim und äußerlich vollzogene Ehe und dokumentierte Ehe. Das war ja ein Ehepaar. Das Verrückte ist, sie haben sich verhalten, oder Isaac zumindest hat sich verhalten, als seien sie keins. Indem er diesen definierten Rahmen verlassen hat und hat gesagt, das ist meine Schwester. Das ist fast sowas wie ein Schutzraum, den die Ehe bietet. Ein geschwisterliches Verhältnis ist fast so. Wenn die Einwohner damals sich an die Regeln gehalten hätten, hätten sie gesagt, aha, alleinstehende Frau, kein Vater dabei, fragen wir mal den Bruder, ob wir bei dir landen können. Aber sie müssen es eben nicht. Wenn der Vater dabei gewesen wäre, hätten sie es gemusst. Nach rechtlicher Gepflogenheit. Nun hätte der durchaus ja tot sein können. Und es hätte wirklich sein können, sie ist mit ihrem Bruder unterwegs. Und es hätte sein können, dass einer dann diesen Ersatzrahmen nicht respektiert. Und deswegen wird Isaak da so Maß genommen von dem König von Gera. Der sagt, du hättest noch Schuld über uns gebracht, nur durch deine unklare Haltung. Wenn man es genau nimmt, ist ja eine Rumlieberei. Aber er hat es im Unklaren gelassen über das, was hier wirklich ist. Und das bedeutet, wenn wir diesen dritten Schritt nicht gehen, also erstens, selbst wenn wir die Schönheit eines Partners wahrnehmen und würdigen, zweitens, wenn man ihr Ausdruck verleiht, wir aber drittens, aus welchen Gründen auch immer, versäumen, den Schutzraum der Ehe darüber zu breiten, wird es immer noch nicht in eine gelungene Voraussetzung für eine frustrationsfreie Beziehung sein, sondern dann erst recht schaffe ich die Gefährdung, dass da andere reinpassen. Das bedeutet, ein Beispiel biblisch legitimer und biblisch nach biblischem Zeugnis gelungener Sexualität braucht diese drei Schritte. Wahrnehmung der anderen Persönlichkeit in ihrer Schönheit. Man könnte nämlich auch was anderes wahrnehmen. Man könnte sagen, statt Rebecca ist eine schöne Frau, könnte man auch sagen, Rebecca ist eine sehr resolute Frau, die innerhalb ihres Elternhauses gelernt hat, sich durchzusetzen. Dann nehme ich nicht ihre Schönheit wahr, sondern ihre Emanzipation. Und wenn ich ich habe wirklich immer die Wahl, was ich von einer Persönlichkeit wahrnehme. Ich kann, ich sag mal, als Beispiel sagen, ja, das ist so ein Halbneger. Und ich kann sagen, das ist jemand, der sehr feinfühlig auf Gottes Angebot reagiert, aus schwierigen Familienverhältnissen kommt und eine Sehnsucht hat, gesund zu werden. Ich sage das jetzt mal sehr plakativ. Ja. Diese beiden Möglichkeiten der Wahrnehmung habe ich. Und ich kann mich an dieser oder jener festmachen. Und deswegen sage ich, für den richtigen Rahmen biblischer Sexualität gehört die Wahrnehmung, also bewusst der angenehmen und guten Seiten einer anderen Persönlichkeit. Und es kann durchaus sein, dass das begrenzt ist, also dass nur ein vergleichsweise geringer Teil der Menschheit weiß, was für eine schöne Frau hier vorne sitzt. Das ist wirklich so. Ja. Man könnte sagen, ja, so viele Kampfarten wie die hat ja nichts für mich. Oder, versteht, also das sind so zu ehelicher Sexualität gehört durchaus selektive Wahrnehmung. Also ich wähle etwas aus und ich entscheide, genau auf diese Person mich einzulassen. Und bei vielen kriselt es genau daran, und zwar auch eheliche Sexualität kriselt daran. Ich sage mal wieder ein Beispiel. Eine Frau, die nach Jahren aus ihrer Beziehung rausfällt, ist vor allem dadurch also zerstört in ihrer Beziehungsfähigkeit, dass der Mann im Laufe der Jahre zum wiederholten Male sagt, bist eine ganz hübsche Frau, nur deine Beine sind einen halben Meter zu kurz und dein Busen müsste nicht so halb acht hängen. Tja, was bleibt denn noch? Also, wenn das die Wahrnehmung des anderen ist und wenn das eben gerade nicht von Wertschätzung geprägt ist, was soll das? Wie soll sich daraus eine zufriedenstellende Beziehung entwickeln lassen? Es geht einfach nicht. Und deswegen ist das hier in diesem kurzen Abschnitt so akzentuiert gesagt, dass Isaak die Schönheit seiner Frau so wahrgenommen hat, dass er sagt, also da darf ich nicht ihn ranlassen. Das ist nebenbei gesagt eben auch eine Aufgabe, der wir als Männer uns zu stellen haben. Ich habe vor Jahren mal eine merkwürdige Begegnung gehabt. Kommt ein Ehepaar zu mir, die suchen für jemand aus ihrer Verwandtschaft Hilfe wegen einer Drogenproblematik. Und die Frau, ich sage das mal so, sah aus wie ein zerrupptes Sofa, also eine junge, eigentlich sehr hübsche Frau, aber so zerflattert von ihrer Kleidung her, so ein ganz kurzes Minikleid, Strumpfhosen, die überhaupt nicht dazu gepasst haben, also das Ganze hat geschrien. Und der Mann steht daneben, äußerlich haben die überhaupt nicht einen distanzierten Eindruck gemacht. Sie waren ja auch beide bemüht, eben um ihren Verwandten, wie sie dem helfen können. Und dieses Äußere hat mich dazu gebracht, sie zu fragen. Ich habe gesagt, wenn Sie heute hier sind, entschuldigen Sie, dass ich Sie mal so direkt anfrage, wenn ich Sie sehe, dann sieht es für mich aus, als haben Sie in Ihrer Ehe massive Probleme. Da stand Ihnen beiden erstmal kurz der Mund offen. Ja, wie kommen Sie denn da drauf? Und habe ich den Mann direkt angefangen. Ich habe gesagt, wenn Sie Ihre Frau so rumlaufen lassen und merken noch nicht mal, wie schlecht es ihr geht, dann gibt es irgendwas Entscheidendes in Ihrer Beziehung, was aus dem Lot geraten ist. Und dann fing die Frau an zu weinen und dann liegt das gleich auf dem Tisch, ja, der Mann ist fremdgegangen gerade und so weiter. Das kann man wirklich im Äußeren wahrnehmen, wenn Schönheit so gebrochen wird. Und dann wundert man es. Ich wundere mich dann, dass dann der Partner selbst das nicht wahrnimmt, wenn Schönheit so zerstört wird. Das zeigt immer, dass dahinter eine Problematik liegt. Dann das Zweite, also wenn ich das wahrnehme, wie die Persönlichkeit des anderen wirklich ist, ist das der erste Schritt. Das zweite ist, ich gebe den Ausdruck. In dem Fall Isaac herzt seine Frau, schäkert mit ihr. So ist vielleicht die verständlichste Übersetzung. Oder neudeutsch flirtet. Wohlgemerkt, das war ein Ehepaar. Bei den meisten hört nämlich das Flirten mit der Hochzeit auf, verrückterweise. Das ist peinlich, wenn es so kommt. Ja, und dann wundert man sich, dass man irgendwie das Interesse aneinander verliert. Viele Männer denken wirklich, die müssen sich vorneweg anstrengen und danach gehört ihnen die Frau und die hat dann ständig zu Diensten zu sein, wie ihnen gerade zumute ist. Aber, und das lesen wir, dass diesem Vater des Glaubens diese Sache noch selbstverständlich war. Man muss bedenken, er hat sehr spät geheiratet, mit über 40. War also ewig lange Junggeselle. Und ist sich nicht zu schade, auch später noch dieses scheinbare Teenie-Vorrecht zu nutzen, mit seiner Frau zu schäkern. Ich nutze das auch. Und wer Wert legt auf eine gelungene Sexualität in der Ehe, der wird an diesem Punkt nicht vorbeikommen. Der muss im Alltag Raum geben für praktische Zuwendung, die nicht primär zielgerichtet auf Sexualität orientiert ist, sondern als Ausdruck der Zuneigung einen eigenen Stellenwert hat. Das ist in manchen Familien sehr versachlich, das ist durchaus nicht schlimm, aber vielleicht doch überdenkenswert, ob es nicht zu eingleisig geworden ist. Und zwar hin in Richtung Fürsorge. Auch das ist ja eine Form der Zuwendung. Eine Frau, die wäscht mit Hingabe, die Wäsche ihres Mannes bügelt, ihm alles, drückt seine Krawatten oder was immer man so macht. Und meint damit alles zu tun, was für eine gute Ehefrau nötig ist. Und der Mann geht fleißig arbeiten und liefert das Haushaltsgeld ab und meint, damit ist alles an Bedürfnissen abgedeckt. Und naja, und ansonsten sind sie ja schon ein bisschen älter und brauchen nicht mehr. Aber über das hinaus, also über diese reine Fürsorglichkeit hinaus, ist die Frage und die Form der Zuwendung, also der gelebten Freude aneinander, von entscheidender Wichtigkeit für eine zufriedene Ehe. Und ihr Lieben, da muss immer wieder investiert werden. Und ich beobachte leider, dass das entweder für viele Männer zu schwer ist, ihrer Frau mal den Rücken zu kraulen oder mal übers Knie zu streicheln oder ich sag mal ganz einfache Dinge, gar nicht irgendwelche gewaltige Sachen oder mal mit ihren Haaren ein bisschen rumzuspielen oder was auch immer das sein mag, welche Form das dann findet. Oder ihr im Vorbeigehen mal so kurz über die Wange oder über die Backe zu streichen. Beides hat seine Berechtigung. Das sind ganz praktische Schritte des Herzens, des herzlichen Umgangs. Es gibt ja diesen berühmten Disput, liebst du mich? Weißt du das nicht? Woher denn? Wer doch mit dir nicht verheiratet? Ja. Das sieht wirklich in vielen Beziehungen so aus, dass man denkt, naja, ich meckere nicht gar zu häufig, dann müsste mein Partner höchst zufrieden sein. Was will denn noch mehr? Nur dieses kleine bisschen, nur diesen Ausdruck der Wertschätzung. Und dann den Schutzraum, in dem man darüber hinausgehen kann. Beieinander zu liegen. Da wird es dann direkt. Wenig fehlte und einer von meinen Männern hätte bei ihr gelegen. Jede Ehe ist auch dieser Gefährdung ausgesetzt, und zwar ein Leben lang. Auch das muss man mal ganz nüchtern sehen. Und jede christliche Ehe auch. Denn wir haben hier gläubige Leute. Ja? Ganz nüchtern. Jede christliche Ehe ist ebenfalls der Bedrohung von außen ausgesetzt. Nicht, dass man sich permanent fürchten müsste oder dass man nur noch mit Burka durch die Stadt läuft, um niemanden Anlass zu geben, einen zu überfallen. Aber das ist ein nüchterner Fakt. Wenn ich etwas von meiner Persönlichkeit zeige, dann erregt das immer den Appetit anderer. Deswegen ist es wichtig, dass dieser Rahmen gegeben ist. Und ich liebe dieses Teil. Ich freue mich, dass ich nicht mehr beruflicherseits gezwungen bin, den ständig abzulegen. Vom Bau ist es ja verboten, sowas zu tragen. Ich habe das selbst dort versucht, habe mal fast den Finger abgerissen, weil ich wo hängen geblieben bin. Aber das ist eine Sache, die mir hilft im Umgang mit anderen Frauen. Und zwar im Blick auf meine Ehe und im Blick auf deren Beziehungen. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal das Teil abgelegt zu haben. Und ich kann mir auch kaum eine Gelegenheit vorstellen, wo man das tun sollte. Und gerade wenn man in kipplichen Beziehungen arbeitet, dann ist das manches Mal der einzige Zugang. Einige kennen ja die Begebenheit, dass ich mal von Gott geschickt worden bin in eine Beziehung, die gerade am Auseinanderbrechen war, damals von der Besinnungswoche in Sülin weg nach Bergen. Ich fahre zur Tankstelle, hat Gott mir gesagt, und dann bin ich von Tankstelle zu Tankstelle gefahren, bis ich auf eine Sache zukam, wo sich ein paar also ganz existenziell hochkochend dabei war, sich zu trennen. Die Frau ist weggelaufen vor dem Mann und ich habe sie dann angesprochen und dann hat sie mir ihre Geschichte erzählt und nach 10 Minuten ist sie wie wach geworden und hat gesagt, wer sind Sie denn eigentlich und was erzähle ich Ihnen denn hier? Und dann habe ich ihr meinen Ring gezeigt und gesagt, naja, ich bin jemand, der ist verheiratet und der kennt viele dieser Schwierigkeiten. Und von Berufswegen habe ich gerade damit zu tun, wie kann ich dir praktisch helfen? Naja, ich muss unbedingt zur Arbeit und mein Freund fährt mich jetzt nicht mehr und so. Und der rannte draußen wie ein Tiger nicht im Tank, sondern vor der Tankstelle hin und her. Ich habe gedacht, was will er jetzt machen? Wird er mich gleich überfallen? Und dann kam er tatsächlich und sagte, keine Angst, ich will deiner Freundin nichts tun. Ich habe selber eine Frau. Und damit war erstmal die schlimmste Spannung raus. Da war dieser Schutzraum, den ich in meiner Ehe lebe, gleichzeitig schon der Anfang des Schutzraums für ihre. Beide haben dann den Weg zu Jesus Christus gefunden. Beide sind sie glücklich verheiratet miteinander. Nicht jeder anders, wie das damals aussah. Und so ist dieser notwendige Rahmen der dritte Punkt, der notwendig ist für eine biblisch nicht nur legitimierte, sondern gelungene Sexualität. Reicht das schon an guten Beispielen? Oder wollen wir noch ein paar andere gucken? Ich gucke mal noch ganz kurz in ein paar andere. Die sind nicht so ungebrochen gelungen, so viel muss ich ehrlicherweise sagen. Aber die geben zumindest ebenfalls Aspekte biblischer Beziehungen wieder. Und zwar, das möchte ich nennen, biblische Sexualität in der Zerreißprobe. Wir gehen nur ein paar Seiten weiter in das Kapitel 34. Und Dina, die Tochter Leas, die sie dem Jakob geboren hatte, ging aus, die Töchter des Landes zu sehen. Das war also die Enkelin von Isaak und Rebekka. Und es sah sie Sichem, der Sohn Hemos, des Heviters, des Fürsten des Landes, der nahm sie und lag bei ihr und schwächte sie. Und seine Seele hing an Dina, der Tochter Jakobs, und er liebte das Mädchen und redete zum Herzen des Mädchens. Und Sichem sprach zu Hemos, seinem Vater, und sagte, nimm mir dieses Mädchen zur Frau. Und Jakob hörte, dass er seine Tochter Dinah entehrt hatte. Seine Söhne aber waren mit seinem Vieh auf dem Feld und Jakob schwieg, bis sie kamen. Und Timur, der Vater Sichems, kam heraus zu Jakob, um mit ihm zu reden. Und die Söhne Jakobs kamen vom Feld, sobald sie es hörten, und die Männer kränkten sich und ergrimmten sehr, weil er eine Schandtat in Israel verübt hatte, bei der Tochter Jakobs zu liegen. Und allzu sollte nicht geschehen. Und so weiter. Hier tut die Tochter Jakobs das, was die meisten Töchter tun. Sie gehen auf Brautschau. Ich habe das in Ben-Kun beobachtet, Jahrgang um Jahrgang. Ab der 6. Klasse wurden die Mädchen läufig. Eigenartig. Die sind wirklich so lange Schaulaufen gewesen, bis sie dann so ein Laufen hatten. Es sind ja nicht alle Mädchen. Aber aus jedem Jahrgang, sag mal, von allen 15 Ben-Kuner Mädchen, die so Jahr für Jahr groß geworden sind, waren es 5. Eine eigenartige Sache. Ich habe mich das immer wieder gefragt, warum ist das so? Warum lassen Eltern das zu, dass einfach ihre Töchter so schaulaufen? Ich wünsche das von meinen Töchtern nicht. Ich weiß, dass die Gefährdung immer da ist. Das hat was mit dem Alter zu tun. Und das Risiko ist an der Stelle auch belohnt worden, in Anführungsstrichen, dass tatsächlich einer über sie herfällt. Interessanterweise ist das eine der nicht so häufigen Fälle, dass ein sexueller Übergriff in Richtung Ehe geht. Und sowohl der junge Mann, der sich unsterblich in dieses Mädchen verliebt hat, als auch sie selber kommen überein. Wenn es hier so mehr oder weniger lapidar heißt, und er redete zu ihrem Herzen, dann bedeutet das, er erreichte ihr Herz. Er redete mit ihr und erreichte ihr Herz. Nun kann man sich fragen, wie kommt denn das? Wenn einer über ein Mädchen herfällt, dass er sie noch bequatschen kann, dass sie seine Frau wird. Ich muss hier niemanden direkt fragen, aber ich kenne sehr viele Ehen, die sind auf diese Weise zustande gekommen. Das war nicht die Wahl der Frau oder erst recht nicht die erste Wahl des Mädchens. Aber Frauen haben die Fähigkeit, sich wahrscheinlich leichter als Männer in schwierige Situationen zu schicken. Und das macht Dina auch. Oder zumindest ist sie bereit. Sie lässt sich bereden und wäre bereit, sich von diesem Mann heiraten zu lassen. Wohlgemerkt, ein Ungläubiger. Und es ist ein Beispiel nicht gelungener Sexualität, was wir hier haben. Ein Beispiel von theoretisch hätte gelingen können doch. Wenn wir die späteren mosaischen Gesetze lesen, dann war das nämlich nach göttlichem Urteil eine mögliche Art, diese Sache wieder gut zu machen. Nämlich, wenn der mit einem Mädchen, was frei ist, geschlafen hat, wenn er die zur Frau nimmt. Sie wäre damit ja praktisch potenzielle Königin geworden. Gesellschaftlich hätte es ihr nicht geschadet, auch wenn das damals so eine Stadtstaaten waren und sicher war kein Königreich, sondern eine Stadt und der Stammeshäuptling war Hemo und sein Sohn war dieser Sichem, genau, der dann mit ihr schläft. Also es wäre in dem Fall weder nach juristischen noch nach sozialen Gesichtspunkten das Aus für dieses Mädchen gewesen. Aber diese Art von Sexualität bringt eine Menge an familiären Problemen mit sich. Und damit will ich diesen Merksatz auch schon abschließen, eine genommene sexuelle Beziehung schafft familiäre Probleme. In diesem Fall solche gravierenden, dass sowohl der Verursacher, in dem Fall der Sichem, also der Vergewaltiger, als auch sein Vater, als auch die Männer dieser Stadt dabei zu Tode kommen und in der weiteren Folge Jakob die beiden Söhne, die am meisten die Treiber zu dieser Gewalttat gewesen sind, nämlich Simeon und Levi, verflucht. Deswegen eine genommene Sexualität, die gerade nicht nach den Regeln sich aufbaut, wie wir sie vorher hatten. Denn nur der Punkt 1 hat gestimmt. Er hat ihre Schönheit wahrgenommen und ist dann über sie hergefallen. Er hat weder die Zuneigung wachsen lassen, um ihr schrittweise Ausdruck zu verleihen, noch die Eheschließung abgewartet. Es war weiter nichts als vorweggenommene Sexualität. Da sagt man sich, konnte der Junge sich nicht so lange beherrschen, dass ihr erst um die Braut wirbt, dann heiratet und dann mit ihr schläft. Nichts hätte dagegen gesprochen. Muss er sich das nehmen? Und damit zerstört es alles. Nicht nur sich, sondern ganz in die Familie hinein. Also das hat eine Rückwirkung in die Herkunftsfamilie und in die Familie dessen, der so radikale Sexualität umgeht. Drittes Beispiel. Zweites Buch Samuel, das im Blick auf Sexualität sehr reichhaltig und freigebige Leben von König David hat. 2. Samuel 2, Vers 2, kann man sich gleich mal merken. David sprach, wohin soll ich hinaufziehen? Und Gott antwortete, nach Hebron, und David zog dort hinauf. Und auch seine zwei Frauen, Achinoam, die Jezreelitin, und Abigail, die Frau Nabals des Karmeliters. Am Ende, als Saul tot war und als Davids Flucht zu Ende ist, hat er schon ein sehr reichhaltiges Eheleben hinter sich. Er war verheiratet gewesen mit der jüngeren Tochter Sauls und hätte sollen heiraten oder geheiratet haben, Merab, die älteste Tochter Sauls. Die war ihm versprochen. Als es zur Hochzeit kam, Saul hat ja als Brautpreis verlangt 100 Vorhäute der Philister, das heißt, im Versuch mit diesem geforderten Brautpreis seinen potenziellen Schwiegersohn umzubringen, der stattdessen zwei Körbe mit der verlangten Lieferung angeschleppt hat. Passiert Folgendes, also er wollte eigentlich nicht des Königs Schwiegersohn werden, aber der hatte das so bestimmt. Und als er sich dann endlich darauf einlässt und auch das Geforderte bringt, nämlich die abgeschnittenen Vorderteile der Philister, dann kriegt er eine andere, als ihm versprochen war. Übrigens diejenige, die ihn liebt, Michal, mit der war er verheiratet. Und aufgrund der familiären und politischen Hürden lebt er von ihr getrennt. Saul hat dann dafür gesorgt, dass die einen anderen Mann gegeben wird. Dann heiratet David eine Frau, die Achinoam, die Jezreelitin, die auf seiner Flucht trifft. Ich denke fast, also wenn man hört, dass bei ihm die ganzen ausgestoßen gelebt haben, dass das auch so eine Art Frau war, die zu den Geächteten gehörte. So, ich sag mal, eine Szenefrau. Und dann heiratete er als drittes eine Witwe, ausgesprochen schöne Frau, zwischen denen sich eine kurze, sehr intensive Romanze abspielt. Das ist zu lesen. Und so beendet er diesen Stress, den man durchaus als beruflichen Stress bezeichnen kann, denn diese Flucht war ja ausgelöst durch seine Anstellung bei dem König Saul. Und so lapidar, wie das hier bezeichnet wird, geht es im Kapitel 3 weiter. Und es wurden dem David Söhne in Hebron geboren. Sein Erstgeborener war Amnon von Achinoam, der Jesraelitin. Und sein zweiter Kiliab von Abigail, der Frau Nabals, des Karmeliters. Und der dritte war Absalom, der Sohn Maakas, der Tochter Talmais, des Königs von Gesur. Und der vierte Adonia, der Sohn Haggits. Und der fünfte Shephatja, der Sohn Abitals. Und der sechste Jitrian von Egla, der Frau Davids. Diese wurden dem David in Hebron geboren. Er kommt ein bisschen zu Ehren und gleich kommt als nächster ein Fürst der Gegend, der sagt, also ja, wollen wir nicht einen Bund miteinander schließen, kriegst meine Frau, meine Tochter zur Frau. Und dann geht es so weiter. Da ist es aufgerissen in seiner Familie. Und wir gehen noch ein Kapitel weiter, Kapitel 5. Vers 13, und David nahm noch Nebenfrauen und Frauen aus Jerusalem, nachdem er von Hebron gekommen war, und es wurden dem David noch Söhne und Töchter geboren, und dies sind die Namen der ihm in Jerusalem geborenen, Shammua und Shobab und Nathan und Salomo und Jibscha und Elishua und Nefek und Japhia und Elishama und Eliada und Eliphel. Abgesehen von den Mädchen, ich habe jetzt nicht gezählt, kommen da locker so auf 15 Kinder. Und mindestens auch so viele Frauen. Denn allein 10 von seinen Nebenfrauen lässt er später in der Stadt, also vor seinem Sohn Absalom flieht, und der schläft mit denen. Öffentlich. Gelungene Sexualität à la David sieht wie aus?
Die Partner zu wechseln, damit da was Neues. Seitdem mehrere Frauen, das kann ich damit.
Ich fülle dieses ganze Fazit gleich wieder in den Merksatz, und das heißt, eine ausschweifende Sexualität geht zu Lasten eines gesegneten Familienlebens. Denn diese Kinder, diese Halbgeschwister, kriegen sich hinterher aufs Schwerste das Kloppen, und 4 Stück kommen gegenseitig um. Wo einer den anderen umbringt. Und da muss jeder für sich entscheiden, ob er das will, ob er dieses Risiko lebt, und sagt, naja, schließlich hat sogar König David, der Mann nach dem Herzen Gottes, einen Haufen Frauen gehabt. Dann kann mir das doch nicht verboten werden. Und da kann das ja nicht ganz so schlimm sein. Und wer so leben will, der muss wissen, dass der Preis der ist, dass der Segen von der Familie genommen ist. Es wird dann von den Nachkommen Davids tatsächlich nur ein einziger in die Geschlechterreihe Jesu hineinkommen. Und das ist einer, der zum Schluss auch noch von Gott abfällt. Das war der König Salomo. Und wir haben bei David, obwohl er ein gläubiger Mann war, das Paradebeispiel dafür, dass erstens auch Gottesmänner in völlig verirrten familiären Situationen sich verlaufen können. Und zweitens, dass obwohl das den Dienst Davids eher wenig beeinträchtigt, wenn ich sage eher wenig, dann bedeutet das, dass das schon beeinträchtigt war durch den Umgang zum Beispiel mit Bathseba, der Frau von dem Uriah. Das hat ja seiner Autorität schwersten Abbruch getan, auch innerhalb seiner Familie. Es hat auch seinen Umgang mit seinen Kindern, die ihm, und das muss man auch so sagen, bei dieser Vielzahl Partnerschaften nicht wirklich am Herzen gelegen haben können. Denn er schweigt zu Sachen, die zwischen ihnen passieren. Da kann man nicht dazu schweigen, wenn man einigermaßen normal ist. Und alles das führt dazu, dass seine Familie unter schweren Belastungen leidet, die sich noch über Generationen fortsetzen. Sein eigener Enkel, und zwar ausgerechnet der aus der Königsfolge, Rehabeam, ist beratungsresistent. Setzt praktisch alles an die Land, was sein Vater und Großvater unter dem Segen Gottes erworben haben. Und es geht bis dahin, dass dann die späteren Könige, obwohl immer wieder einzelne davon waren, die in der Hingabe Davids zu Gott gestanden haben, eben auch eine Menge Verbrecher gewesen sind. Und das hatte wirklich die Wurzel in dieser ausufernd gelebten Sexualität, wie David sich das gestattet. Und ich will ein letztes Beispiel geben, das quasi Paradebeispiel dagegen, gegen ausufernde Sexualität. Kapitel 11, 2. Samuel. Es geschah bei der Rückkehr des Jahres, zu der Zeit, wenn die Könige ausziehen, da sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, und sie richteten die Kinder Ammon zugrunde und belagerten Rabba. David aber blieb in Jerusalem, und es geschah zur Abendzeit, als David von seinem Lager aufstand und auf dem Dach des Hauses des Königs wandelte, dass er vom Dach herab eine Frau sich baden sah, und die Frau war sehr schön von Ansehen. Und David sandte hin und erkundigte sich nach der Frau, und man sprach, ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin und ließ sie holen, und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr. Sie hatte sich aber im Bad von ihrer Unreinigkeit gereinigt, das heißt, also sie hat dort ihr Regelblut abgewaschen und war an der Stelle, das war der Grund, warum sie sich da gewaschen hatte. Und sie kam zu ihm, und er lag bei ihr, und sie kehrte in ihr Haus zurück, und die Frau wurde schwanger und sandte hin und sprach, berichtete es David und sprach, ich bin schwanger. Da entbot David dem Joab, sende mir Uriah den Hethiter. Und Joab sandte Uriah zu David, und Uriah kam zu ihm, und David fragte nach dem Wohlergehen Joabs und nach dem Wohlergehen des Volkes und nach dem Stand des Streites. Und David sprach zu Uriah, geh in dein Haus, wasch deine Füße. Und als Uriah aus dem Haus des Königs ging, kam ein Ehrengericht als Geschenk des Königs hinter ihm her. Also ein Festbraten. Und Uriah legte sich am Eingang des Hauses des Königs nieder bei allen Knechten seines Herrn. Und man berichtete es David und sprach, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Da sprach David zu Uriah, bist du nicht von der Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinabgegangen? Und Uriah sprach zu David, die Lade und Israel und Juda weilen in Zeltlagern. Und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf Feinfelde. Und dann sollte ich in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? so wahr du lebst und deine Seele lebt, wenn ich dieses tue. Da sprach David zu Uriah, bleibe auch heute noch hier und morgen werde ich dich entlassen. So blieb Uriah an jenem Tag und am folgenden in Jerusalem. Und David lud ihn und er aß und trank vor ihm und er machte ihn betrunken. Aber am Abend ging er hinaus, um sich auf sein Lager niederzulegen bei den Knechten seines Herrn, aber in sein Haus ging er nicht hinab. Und dann reicht der Mordplan Davids und am Ende ist Uriah tot und David heiratet schnell, um das nicht bekannt werden zu lassen, dass die Frau ja schon schwanger war. Und dann kennen wir die Geschichte, wie es weitergeht. Der Prophet Nathan kommt und überführt David. Zwei Formen, wie man Sexualität lebt. Einmal außerehelich und das führt zum Mord, zur Blutschuld. Die Hurerei Davids führt also in ein schreckliches Inferno. Das gezeugte Kind wird von Gott geschlagen, dass es kurz nach der Geburt stirbt. Uriah, einer der Helden und Generäle Davids, wird von David selber umgebracht. Also nicht von eigener Hand, er richtet das so ein, dass er in diesem Kampf bei der Belagerung zu Tode kommt. Gott sieht das als Mord. Und die Folgen dieser Blutschuld weichen nicht vom Hause Davids in Ewigkeit. Wenn uns das nicht abschreckt vor außerehelichen Sex, dann weiß ich nicht, was noch sonst zur Warnung geschrieben werden muss. Ich sage mir von vornherein nicht jedes Mal, muss das so ultimativ katastrophal enden, aber jedes Mal kann das so ultimativ katastrophal enden. Jeder außereheliche Sex hat dieses Potenzial. Und wir haben im Gegenzug eheliche Sexualität, wie sie von Uriah gelebt wird, die ich einfach nur als absolut vorbildlich wahrnehmen kann. Zu der Zeit, Uriah hatte zumindest noch nichts von diesem Spruch gehört, privat geht vor Katastrophe. Das ist ja das, was man heute, was wir eigentlich zu DDR-Zeiten so als gesellschaftliches Credo gelernt haben. Privat geht vor Katastrophe, das heißt, im Zweifelsfall muss man immer seinen eigenen Vorteil bedacht sein. Und wir sehen hier einen Diener seines Herrn, wie er in seinem Pflichtbewusstsein nicht zu toppen ist. Verrückterweise kostet ihn das Leben. Das wiederum ist aber der Preis der Wahrheit. Ich sage das mal so, wenn der Mann nicht so pflichtbewusst gewesen wäre und obwohl er zum Rapport aus dem Feldlager zurückgerufen wurde, sich als dienstlich verpflichtet gesehen hätte, wäre diese Sache verduschbar geworden. Es wäre dieser Betrug David, diesem Betrug David einfach die Krone dadurch aufgesetzt worden, dass der Mann Uriah mit seiner Frau schläft, vielleicht sogar betrunken schläft, oder wenigstens dann betrunken mit ihr schläft, dass man ihm dann dieses Kind unterjubeln kann. Und was wäre die Folge gewesen? Der war ja schon entstanden. Ach so, nee, der war noch nicht entstanden, stimmt. Nee, wäre nicht Salomo entstanden. So rum kann man das nicht sagen. Nach den Ordnungen Gottes wäre das Land unrein geworden. Gott hätte sich von Israel wegwenden müssen. Wenn man so will, ist diese Pflichtbewusstsein Urias so grausam, dass für ihn persönlich endet, der Weg der eine Umkehr und im Gericht über David überhaupt erst ermöglicht hat. Dieser Mann hat dem Volk so viel Gutes getan, das kann er nicht wissen und das glaube ich weiß er bis heute nicht. Was der für ein Beispiel hinterlassen hat, für die Wahrhaftigkeit. Und ich will das auch nicht übermäßig ausdehnen, ich möchte es nur uns als Beispiel geben. Unsere Dienstpflicht vor Gott muss höher bewertet werden als unsere sexuellen Bedürfnisse in Hatria. Und ich glaube, dass viel Schwachheit und Krankheit damit zusammenhängt, dass das nicht diese Reihenfolge heute hat. Dass man irgendwie sein eigenes sucht und nicht Gottes. Und dass dadurch viele Dinge sich verwischen und nicht mehr erkennbar sind und nicht aufrichtig laufen. Und dass es sehr viel andere Interventionen braucht, um sowas wieder aufzudröseln. Und an der Stelle kann man sich nur an diesem Mann ein Beispiel nehmen. Interessanterweise ist das ein Fremder gewesen, Heteter. Kein angestammter Israelit. Wenn überhaupt uns etwas gegen Fremdenfeindlichkeit einnehmen sollte, dann sind das solche Beispiele, dass solche Leute sowas von Herzen aufrichtig gewesen sind, dass die Leute, die praktisch als Angestammte mit den Ordnungen Gottes vertraut gewesen sind, bei weitem in den Schatten stellen. Und eine andere Sache, ich habe das gestern Abend schon benannt, wenn man vor einer Ehe ist, dann hat man oft sehr romantisierende Vorstellungen und denkt, na gut, endlich heiraten, dann kann ich ja Sex haben, so wie man gerade ist. Aber es gibt Dinge, die sind wichtiger als Sex. Und das ist alles, was mit dem Dienst zu tun hat. Und das muss man von vornherein wissen. Nicht, dass man sich da irgendwelche Illusionen macht oder falschen Vorstellungen anhängt, dass die Ehe nur zu einer mehr oder weniger ungezügelten Sexualität berechtigt. Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir für diese Klarheit, ich danke dir für die Beispiele, die uns gegeben sind zur Belehrung. Ich bitte dich um die Gnade und Kraft und Weisheit deines Geistes, dass jeder Einzelne selber noch lernt aus der Fülle deines Wortes, was du uns zu sagen hast. Bewahre und segne uns darin, sei uns gnädig nach deiner großen Barmherzigkeit. Und führe uns wieder hinein in diese alte Kraft des Gottesvolkes, das deine Dinge sucht und deinen Willen über alles stellt. Und das für mehr hält als die eigene Lust und ihre Befriedigung. Und hilf uns, dass wir an Leuten wie Isaac und Rebecca lernen, wie wir auf gottgemäße Weise in Freude und Herzlichkeit miteinander umgehen und dass das auch unseren Kindern bewahrt sei, solange du uns Zeit gibst, auf diese Erde zu laufen. Amen.